Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der berühmte Schweizer Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung starb 1961 am 6. Juni. Anlässlich seines 50. Todestages gaben die beiden renommierten Jungianerinnen Verena Kast und Ingrid Riedl ein Buch heraus mit Originaltexten C.G. Jungs. Texte aus den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die zeigen, was für ein Menschenbild Jung hatte. Immer wieder geht es um die schöpferischen Kräfte des Menschen. Was damit gemeint ist und wie aktuell Jung auch heute noch gelesen werden kann, davon erzählt nun Verena Kast in der Sendung von Angelika Schett. Zum Einstieg hören Sie C.G. Jung im Originalton. Er spricht über die eminente Bedeutung der Psyche.
Alle meine Erfahrung kann nur im Psychischen stattfinden. Denn das ist mein Organ, mit dem ich überhaupt irgendetwas wahrnehme. Die ganze Welt, die Materie, die psychischen Bilder und so weiter, die erfahre ich einfach im psychischen Milieu. Und über dieses Milieu komme ich nie hinaus.
Verena Kast, was hat Sie bewogen, diesmal auf die Originaltexte zu gehen?
Ich finde, wenn man Jung liest, dann kommt man einfach auch noch mehr in seine Gedankenwelt hinein, in seine Gefühlswelt. Jung ist ja ziemlich humoristisch immer mal. Also wenn er zum Beispiel sagt, ja, der Vergleich hinkt, aber er hinkt nicht mehr als alle anderen Vergleiche auch hinken. Und insofern kommt man wirklich noch einmal in dieses ganze Denken von Jung hinein.
Ein Denken, Verena Kast, das kann man ja sagen, das Sie ein Leben lang fasziniert hat. Warum?
Ja, ich denke schon, dass die Idee von Jung, also vielleicht sogar diese romantische Idee, dass etwas Schöpferisches durch alles hindurchgeht, was in der Welt, auch durch den Menschen, und dass deshalb die schöpferische Entwicklung eigentlich das ist, was den Menschen heil macht. Das ist dann natürlich verbunden mit den verschiedenen Techniken, die es in der jungschen Psychotherapie gibt. Das finde ich immer noch eine sehr, sehr gute Grundlage. Die jungsche Psychologie ist eigentlich wirklich die ressourcenorientierte Psychologie par excellence.
Wenn Sie vom Schöpferischen sprechen, komme ich dann gleich mit der aktiven Imagination, eine Technik, eine Methode, die wesentlich ist für die Analyse von C.G. Jung. Was kann man sich überhaupt darunter vorstellen, aktive Imagination?
Ja, ich möchte ein bisschen ausholen. Also das eine ist, wir Menschen haben ja immer Fantasien. Das weiß man heute auch von der Neurowissenschaft. Wenn wir irgendwo stehen, dann geht uns irgendetwas durch den Kopf. Und das ist mehr oder weniger alltagsbezogener. Und wenn man sich auf diese Fantasien konzentriert, also fällt einem zum Beispiel ein, jetzt denke ich an das Kind des Nachbarn. Und dann ist es aber ein ganz anderes Kind. Und jetzt stelle ich mir dieses Kind vor. Und dann entwickelt sich etwas. Also diese Bilder entwickeln sich und das sind Imaginationen. Und mit diesen Imaginationen, da kann man sich dann auch auseinandersetzen. Also falls in der Imagination jemand etwas zu einem sagt, dann kann man allenfalls auch etwas dazu sagen. Ich kann aber auch diese Imaginationen einfach entwickeln lassen. Und Jung ist der Ansicht, die Imaginationen, das ist eigentlich der Ausdruck der Seele. So zeigt sich Psyche.
Wir wissen ja von der Analyse Freud, dass man da frei assoziieren soll. Alles, was einem einfällt, sagen. Nichts ist wichtig, nichts ist unwichtiger als das andere. Also alles ist irgendwie bedeutend. Was wäre jetzt eigentlich der Unterschied zu dieser aktiven Imagination?
Ja, zunächst mal muss man den Unterschied machen zwischen der freien Assoziation von Freud und der gebundenen von Jung. Jung war der Ansicht, also wenn man zum Beispiel einen Trauminhalt hat, dann soll man eben nicht von Hundertste ins Tausendste kommen, sondern man soll dann immer wieder die Einfälle oder auch die Emotionen zu diesem einen Bild behalten. Und das ist ein bisschen das Ähnliche bei Fantasie und Imagination. Wenn ich einfach so daher fantasiere oder wenn es fantasiert eigentlich, dann kommen wir ja auch vom Hundertsten ins Tausende. Und Imagination heißt, jetzt konzentriere ich mich auf etwas. Also ich konzentriere mich auf ein Bild. Natürlich wird dieses Bild assoziiert, indem neue Einfälle dazukommen. Aber ich würde doch eher sagen, es ist fokussierter.
Verena Kast, ich habe zum Beispiel heute im Zug einen Herrn gesehen, der hatte so eine Narbe und das sah irgendwie aus fast wie ein Loch. Da habe ich gedacht, Haut fehlt. Was wäre das?
Ich finde ganz interessant das Thema, was fehlt. Weil gerade bei dem, was fehlt, da kommt doch eigentlich die Imagination. Immer wenn etwas fehlt, dann haben wir die Imagination. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass etwas fehlt und dass das durch unsere Fantasien dann eben gefüllt werden.
C.G. Jung und Freud zuerst sehr eng zusammen, dann auseinander. Ein Punkt, den C.G. Jung Freud ja vorgeworfen hat, war seine Fixierung auf die Sexualität, die Jung überhaupt nicht teilen mochte. Und da gibt es eine Textpassage, da sagt Jung:
Ich konnte mich nie dazu aufraffen, mich für diese Sexfälle so enorm zu interessieren. Es gibt sie natürlich. Es sind Menschen mit einem neurotischen Geschlechtsleben und man muss mit ihnen darüber reden, bis sie genug davon haben und man diese langweiligen Dinge verlassen kann. Natürlich hoffe ich angesichts meines eigenen Temperaments, dass wir damit so rasch wie möglich zu Ende kommen. Es ist neurotisches Zeug und kein vernünftiger, normaler Mensch redet lange darüber. Es ist nicht natürlich, sich über solche Dinge lang zu verbreiten. Die Primitiven sind diesbezüglich sehr zurückhaltend. Sie weisen auf den Geschlechtsverkehr mit einem Wort hin, das so viel heißt wie Psst. Sexuelle Dinge sind für sie tabu, wie das auch für uns der Fall ist, wenn wir natürlich sind. Aber tabuierte Dinge und Orte waren immer schon geeignet, zum Gefäß für alle möglichen Projektionen zu werden. Daher liegt das eigentliche Problem gar nicht dort. Mancher macht sich unnötige Schwierigkeiten bezüglich sexueller Dinge, während sein eigentliches Problem ganz woanders liegt.
Das kommt nun aus einer ganz anderen Zeit. Heute ist ja Sexualität überall. Natürlich spielt Sexualität durchaus auch eine Rolle in der Psychotherapie. Es gibt ja Menschen mit sexuellen Störungen, aber man schaut dahinter natürlich auch die Beziehungsstörungen an. Es geht nicht nur um sexuelle Störungen. Wogegen Jung sich ja an sich sehr wehrt, ist die Erklärung, dass Sexualität sozusagen der Antrieb hinter allem ist. Also diese Idee von Freud, dass die Libido eben eine sexuelle Libido ist. Und für Jung war die Libido, also was ist hinter allem, was sich verändert, ist eher ein Lebensdrang, ist ein schöpferischer Drang. Was Sie hier gelesen haben, das ist ganz typisch Jung. Er kann ja dann auch ausufernd werden, er kann auch ein bisschen unflätig werden gelegentlich, er wird dann auch ein bisschen ungerecht.
Aber ich finde noch pikant, dass er sagt, das ist langweiliges Zeug. Klar, man muss darüber reden, aber irgendwann hat man es dann auch vorbei.
Das ist ja auch richtig. Ich meine, Sexualität, reden drüber ist ja irgendwann auch langweilig. Was nicht langweilig ist, ist einfach der Mensch, der unter seiner Sexualität allenfalls leidet. Das ist nicht langweilig. Aber Sexualität, wir denken ja immer, jeder hat eine so tolle, geheimnisvolle Sexualität und im Grunde genommen haben wir alle in etwa dieselbe.
Wenn für Freud alles so aus der Sexualität heraus getrieben wird, um es mal so rum zu sagen, was war es dann bei Jung? Sie sagten schon das Schöpferische. Woher kommt's?
Das ist ja so eine Grundannahme, auch vom Menschenbild her, dass es eigentlich auch im Unbewussten immer etwas gibt, was die Menschheit vorantreibt. Er sieht das dann natürlich in den archetypischen Bildern, er sieht es in den Geschichten der Menschheit, er sieht ja eigentlich die Entwicklung eines Menschen auch in einem gewissen Sinne parallel zu der Kulturentwicklung der Menschheit. Also er geht ja davon aus, dass der Mensch eigentlich biologisch und vielleicht evolutionsmäßig auch eine Möglichkeit hat, Formungsmöglichkeit für Lebenswelten. Und dass durch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen immer wieder mit diesen alten Mustern zusammen neue Geschichten entstehen. Was steckt eigentlich hinter allem, dass wir uns entwickeln und nicht entwickeln oder dass etwas ist und nicht nichts? Da müssen wir einfach irgendetwas annehmen, nicht? Irgendeinen Drang oder eine Motivation.
Ja, unbedingt, weil sonst hätten wir Probleme, lebendig zu bleiben. Dazu, finde ich, gibt's eine richtig schöne Passage. Da schreibt nämlich C.G. Jung:
Die großen Lebensprobleme sind nie auf immer gelöst. Sind sie es einmal anscheinend, so ist es immer ein Verlust. Ihr Sinn und Zweck scheint nicht in ihrer Lösung zu liegen, sondern darin, dass wir unablässig an ihnen arbeiten. Das allein bewahrt uns vor Verdummung und Versteinerung.
Das finde ich ja nun wirklich eigentlich ziemlich aktuell, denn heutzutage wollen wir doch die Probleme gelöst haben, auch damit wir unbehelligt weiterleben können.
Ja gut, aber wenn man Probleme gelöst hat, kommen ja in der Regel neue. Was Jung hier meint, es gibt eine andere Stelle, wo er sagt, die wichtigen Probleme werden nicht gelöst, sondern überwachsen. Und das ist diese Idee, die Probleme sind da, mit den Problemen setzen wir uns auseinander, die Probleme bewirken, dass wir uns in Bewegung befinden. Also von daher auch eine andere Sicht auf die Welt. Natürlich müssen wir uns mit den Problemen auch ganz pragmatisch auseinandersetzen, aber wir können nicht annehmen, dass sie irgendwann weg sind.
Es wäre ja wohl jetzt im Sinne C.G. Jungs auch nicht wünschenswert, wegen der Versteinerung zum Beispiel.
Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Ich denke, wir haben so viele Probleme als Menschen und auch als Menschheit. Aber ich finde schon, was wir daraus auch wirklich lernen können, ist ja, dass man diesem Perfektionismus, den wir oft haben, dass wir auch ganz viele Regeln einführen und denken, so, dann ist ein Problem gefasst und dann tritt dieses Problem nicht auf, dass wir da ein bisschen skeptischer sind, weil wir wissen ja, jede Regulierung schafft wieder neue Probleme.
Sie haben ja auch als Psychoanalytikerin gearbeitet. Das war, nehme ich an, auch ein wichtiger Punkt in der Analyse, darauf aufmerksam zu machen.
Ja, das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch noch diese Idee von Jung mit dem Schatten, die geht ja eigentlich auch sehr viel weiter. Schatten, das sind ja die Seiten, die wir an uns nicht anerkennen können. Aber das gibt es ja auch im Kollektiven. Wir erwarten doch gelegentlich, dass die Lebenssituation einfach so ist, dass wir ganz und gar zufrieden sind. Und das geschieht ja ganz selten, oder? Also immer ist wieder ein Quäntchen von Unzufriedenheit drin. Gerade eine neue Zufriedenheit bringt ein Quäntchen von Unzufriedenheit. Und das ist für mich auch das Konzept vom Schatten. Man kann auch sagen, zum Beispiel, wenn etwas Neues wird, dann kommen sofort wieder Reaktionen dagegen. In der Mythologie ausgedrückt, ein göttliches Kind wird geboren, sofort kommen die Dämonen. Also die Dämonen versuchen natürlich, das göttliche Kind, das für etwas Neues steht, einfach gesagt, versuchen sie zu zerstören. Und wenn man das weiß, ist man einfach viel weniger beleidigt. Oder sonst ist man doch oft im Leben so beleidigt. Jetzt hat man was Neues gemacht, man hat was Tolles hingestellt, jetzt hat man einen großen Entschluss gefasst im eigenen Leben und denkt, jetzt ist man ein Stück weitergekommen und da gibt's wieder eine neue Schwierigkeit.
Man fühlt sich geprellt.
Ja, genau. Aber wenn man das mal kapiert hat, dass das ja einfach zum Leben so gehört, dass das gar nicht persönlich gegen einen selber gerichtet ist, sondern Leben als System und als Dynamik funktioniert so, dann kann man sehr viel ruhiger mit solchen Dingen umgehen.
Jetzt eine Geschichte, von der Jung erzählt, die ja auch einer gewissen, wie soll ich sagen, Heiterkeit nicht entbehrt, aber auch sehr viel Ernsthaftigkeit in sich trägt. Er erzählt:
Ich weiß von einem frommen Manne, der Kirchenvorsteher war und ungefähr von 40 an sich in eine unerträgliche moralische und religiöse Unduldsamkeit hineinsteigerte. Dabei verdüsterte sich sein Gemüt zusehends. Er war schließlich nichts mehr als eine finster dreinschauende Säule der Kirchen. So brachte er es auf 55 Jahre, wo er einmal mitten in der Nacht sich plötzlich im Bett aufsetzte und zu seiner Frau sagte: Jetzt habe ich's heraus. Ich bin eigentlich ein Lump. Diese Selbsterkenntnis blieb praktisch nicht ohne Folgen. Er verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Saus und Braus, wobei auch ein großer Teil seines Vermögens draufging. Offenbar ein nicht ganz unsympathischer Mensch, der beider Extreme fähig war.
Sagt C.G. Jung.
Das ist ja nun der eine, der versucht, seinen Schatten abzuspalten, 55 Jahre lang, und dann überfällt ihn sozusagen das, was er vorher abgespalten hat. Und dieses Ich bin ein Lump und das dann auch gleich in die Tat umzusetzen, das heißt natürlich, er ist wirklich von einem Extrem ins andere Extrem gefallen, aber in dem, was er abgespalten hat, war ja eine ungeheure Lebendigkeit. Und das gehört dazu. Also man muss natürlich nicht unbedingt so leben, wie der das jetzt gelebt hat. Also das finde ich jetzt schon ein sehr extremes Beispiel auch. Aber dieses einfach auch wissen, dass oft, wenn wir versuchen, so elend gut zu sein, dass wir dann auch Dinge abspalten, die unsere ganze Lebendigkeit sind.
C.G. Jung war ja Sohn eines Pfarrers. Wie moralisch oder nicht moralisch ging er da mit seinen Ideen, Gedanken um? Vielleicht wollte er sich ja auch befreien.
Jung hat sich ja immer mit dem Erbe von diesem Elternhaus auch auseinandergesetzt, wobei er vor allem ja auch im Roten Buch sich damit sehr auch mit dem Gottesbild des Vaters und auch mit dem strafenden Gottesbild des Vaters hat er sich sehr auseinandergesetzt. Ich meine, dass gerade Jung mit seinem Konzept des Schattens da schon ein Gegenbild dazu geschaffen hat. Und gelegentlich ging das ja dann vielleicht auch zu weit. Schatten ist ja auch etwas, was man in die eigene Verantwortung nehmen muss, was bei diesem frommen Mann ja offenbar nicht geschehen ist, sondern er hat sich vom Schatten wegtragen lassen.
Verena Kast, Sie haben gerade das Rote Buch erwähnt. Ihr Buch ist natürlich auch rot, das Sie zusammen mit Ingrid Riedel herausgegeben haben mit den Jungtexten. Und über das Buch sprechen wir ja gerade. Was war eigentlich das Besondere an dem Roten Buch? Das machte ja sehr Furore und schien ja auch nochmal besonders Einblick zu geben in das, was Jung dachte, auch wer er war.
Ja, das Rote Buch ist im Grunde genommen der Niederschlag der Krise, die Verarbeitung einer Krise, die er hatte bei der Trennung von Freud, aber es ist auch das mittlere Lebensalter. Also da sind sehr viele kritische Lebenserfahrungen zusammengekommen und Jung hat in diesem Zusammenhang eben sich seinem Unbewussten gestellt und hat da Imaginationen, Bilder und so weiter gestaltet. Und das liegt nun in diesem roten Buch vor und er sagt, das ist sozusagen die Grundlage von all dem, was er wissenschaftlich gearbeitet hat. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir so einen Reader herausgegeben haben, weil uns war es einfach auch wichtig, dass neben diesem Jung, der da im roten Buch sich zeigt, wo auch sehr vieles drin ist, von dem ich denke, das ist eigentlich zu persönlich, um publiziert zu werden, wollten wir den klinischen Jung zur Seite stellen. Also das war im Grunde genommen die Absicht hinter diesem Reader.
Also dann haben Sie mit diesem Buch jetzt auch wie eine Art Ableger.
Ja, so würde ich es nicht verstehen. Also unsere Idee war eigentlich von Anfang an und auch die Idee vom Verlag, meine ich, dass gleichzeitig zum roten Buch eigentlich eine Ausgabe kommt einfach von Texten vom Jung, so im Sinn von, es gibt nicht nur diesen Jung, es gibt auch einen anderen Jung. Es ging eigentlich um Balance.
Es gibt nicht nur diesen Jung, es gibt auch einen anderen. Wie viele Jungtypen gibt es jetzt für Sie, Verena Kaas, die Sie sich ja sehr mit ihm auseinandergesetzt haben?
Naja, also ich glaube, es ist natürlich schon so, die jungsche Psychologie basiert, und ich glaube, das tut jede romantische Psychologie und Psychotherapie, sie basiert natürlich auf dem Schöpfer. Also von einer romantischen Theorie ist der Schöpfer von dieser Theorie im Zentrum. Und von daher ist dann immer die Frage, wie trägt das im Grunde genommen wissenschaftlich? Und für mich gibt es zwei Seiten an Jung. Ich würde nicht mal sagen, dass es zwei Jungs sind, sondern es sind zwei Seiten von Jung. Eine ist eben dieses, dass er sagt, das ganze symbolische Denken ist wichtig, das imaginative Denken ist wichtig, dass wir eben mit Geschichten arbeiten. Also man kann auch sagen, das mythopoetische und daneben das gerichtete Denken. Und das ist ja natürlich etwas, was in der heutigen Zeit auch am Verschwinden ist oder vielleicht, wenn wir Glück haben, wieder am Kommen. Und das ist für mich etwas von ganz Wichtiges, dass diese beiden Teile von Jung eben da sind und auch gesehen werden.
Wenn Sie sagen heute, Sie meinen, dass das gerichtete Denken, das Erzählende und das schöpferische Denken, das eben nicht so gerichtet ist, dominiert.
Also zumindest im Bereich der Psychologie und der Psychotherapie, im Bereich der Kunst ja sicher nicht. Aber im Bereich der Psychotherapie oder wenn man jetzt so eben schaut, Richtlinienverfahren, Manualisierung und so weiter, da wird natürlich das gerichtete Denken, das, was man auch nachprüfen kann und so weiter, das ist ein Stück weit auch in Ordnung. Aber der Mensch besteht einfach nicht nur aus Nachprüfbarem, sondern es gibt eben auch dieses, der Mensch ist viel breiter, also wir brauchen ein viel breiteres Menschenbild im Grunde genommen.
Das C.G. Jung ja durchaus hatte und man könnte sich jetzt vorstellen, wenn der heute lebte und sehen würde, dass man Therapieerfolge evaluiert, wäre vielleicht auch etwas verwirrt.
Das glaube ich gar nicht. C.G. Jung hat mit dem Assoziationsexperiment angefangen, er hat eigentlich als experimenteller Psychologe angefangen. Er würde, meine ich, nur sich dagegen wehren, dass das alles sein soll. Also dass man das Menschenbild auf das Evaluationsmögliche reduziert, dagegen wäre bestimmt.
Verena Kaas, Sie haben vorhin davon gesprochen, Jung in der Lebensmitte hat das Rote Buch geschrieben. Er hat sich ja überhaupt mit den verschiedenen Altersphasen beschäftigt. Zum Beispiel das Alter, die Lebensmitte und die Zeit danach wurde ja eigentlich lange auch psychologisch vernachlässigt. Jung hat das ja nicht gemacht.
Nein, Jung hat eine Entwicklung bis zum Ende des Lebens, hat er bereits etwa 1920 gehabt. Unterdessen gibt es die Lebensspannentheorie, die auch so etwas sagt. Aber für Jung war das eigentlich ganz klar. Und für Jung war im Grunde genommen die zweite Lebenshälfte und auch dann drüber hinaus, also dieses Älterwerden können. Und es gibt wunderbare Texte, wo er sagt, wie das ist, wenn einer nicht alt werden kann, wie lächerlich das und so weiter ist. Also das war für ihn ein ganz großes Anliegen, dass man eben das, was auch im Körper vorgeht, auch einfach akzeptiert und neu ins Leben einbringt, aber nicht so sehr nur unter dem Aspekt des Verlusts, sondern eben etwas anderes. Innenleben wird dann zum Beispiel wichtiger.
Nehmen wir nochmal einen Text.
Der Nährboden der Seele ist das natürliche Leben. Wer dieses nicht begleitet, bleibt in der Luft hängen und erstarrt. Darum verholzen so viele Menschen im reifen Alter. Sie schauen zurück und klammern sich an die Vergangenheit mit geheimer Todesfurcht im Herzen. Sie entziehen sich dem Lebensprozess wenigstens psychologisch und bleiben darum als Erinnerungssalzsäulen stehen, die sich zwar noch lebhaft an ihre Jugendzeit zurückerinnern, aber kein lebendiges Verhältnis zur Gegenwart finden können. Von der Lebensmitte an bleibt nur der lebendig, der mit dem Leben sterben will. Denn das, was in der geheimen Stunde des Lebens mittags geschieht, ist die Umkehr der Parabel, die Geburt des Todes. Das Leben der zweiten Lebenshälfte heißt nicht Aufstieg, Entfaltung, Vermehrung, Lebensüberschwang, sondern Tod. Denn sein Ziel ist das Ende. Seine Lebenshöhe nicht wollen ist dasselbe wie sein Ende nicht wollen. Beides ist nicht leben wollen. Nicht leben wollen ist gleichbedeutend mit nicht sterben wollen. Werden und vergehen ist dieselbe Kurve.
Da ist viel dazu zu sagen. Also gerade das Ende, wo Sie sagen, nicht leben wollen, nicht sterben wollen, ist auch nicht leben wollen. Wir haben ja diese Dialektik zwischen Leben und Tod, das haben wir ja durch das ganze Leben hindurch. Es gibt natürlich dazu noch einen anderen Text, wo er sagt, der Nachmittag des Lebens muss einen Sinn haben. Kann nicht sein, dass der nur ein Anhängsel des Vormittags ist. Und da fragt er sich dann ja, was ist denn eigentlich der Sinn? Also hier bei diesem Text hat man das Gefühl, ja, da geht es eigentlich nur auf den Tod zu und da muss man alles loslassen. Bei diesem Text, wo er vom Nachmittag des Lebens spricht, geht, sagt er, es könnte sein, dass man Kultur schafft am Nachmittag des Lebens. Aber grundsätzlich, und das gehört wirklich zur Jungschen Psychologie, dieses mit den Veränderungen gehen. Also dieses Sehen, Leben ist Veränderung und mit diesen Veränderungen gehen. Und da verliert man natürlich immer etwas. Gelegentlich gewinnt man auch etwas.
Gehen wir noch weiter im Text. Er sagt,
diese ganz unzweifelhafte Wahrheit macht das Bewusstsein, wenn irgend möglich, nicht mit. Man ist in der Regel an seine Vergangenheit verhaftet und bleibt in der Illusion der Jugendlichkeit stecken. Altsein ist äußerst unpopulär. Man scheint nicht zu berücksichtigen, dass nicht altern können genauso blödsinnig ist, wie den Kinderschuhen nicht entwachsen können. Ein Mann von 30, der noch infantil ist, ist wohl bedauernswert, aber ein jugendlicher 70-Jähriger, ist das nicht entzückend? Und doch sind beide pervers, stillos, psychologische Naturwidrigkeiten. Ein Junger, der nicht kämpft und siegt, hat das Beste seiner Jugend verpasst. Und ein Alter, welcher auf das Geheimnis der Bäche, die von Gipfeln in Täler rauschen, nicht zu lauschen versteht, ist sinnlos, eine geistige Mumie, welche nichts ist als erstarrte Vergangenheit. Er steht abseits von seinem Leben, maschinengleich sich wiederholend, bis zur äußersten Abgedroschenheit. Was für eine Kultur, die solcher Schattengestalten bedarf.
Das finde ich aber jetzt auch mit Blick auf die heutige Zeit ziemlich adäquat.
Ja, das ist sicher adäquat, wenn man an den Jugendwahn denkt und auch diesen Druck, den viele Alte spüren, dass sie eigentlich noch genauso müssen wie die Jungen. Und von daher ist ja so eine Stimme sicher ganz richtig. Und ich finde auch schön, dass er sagt, eben den Bächen lauschen. Also darf man ja dann noch einmal in diese Welt eintauchen, die man ja dann irgendwann verlassen wird.
Nach den Texten, nach denen ich Sie gefragt habe und auch nach dem, was Sie gesagt haben, Verena Karst, vielleicht empfinde ich das jetzt falsch, aber das in diesem Denken, dass wir ja jetzt wirklich mit 7 Meilenstiefeln durchforsten, auch eine Menge Tröstliches liegt.
Ja, für mich auf jeden Fall. Also das ist eben das, was ich meine, wenn ich sage, es geht etwas Schöpferisches durch das ganze Leben. Und das ist eigentlich auch eine Grundlage der Jungschen Psychologie. Und das heißt ja im Grunde genommen auch, man muss nicht immer versuchen, irgendwas Verrücktes aus sich zu machen, sondern es genügt, mit sich selber und mit der Welt in Kontakt zu sein.
Und jetzt nochmal mit Blick auf Sie, die Sie sich ja sehr der Jungschen Psychologie zugewandt haben. Das war ja auch mal irgendwann in Ihrem Leben eine Entscheidung. Hätten ja auch Freud oder sonst was machen können.
Ja, das hätte ich können. Also ich habe zuerst in Basel begonnen zu studieren und dann bin ich nach Zürich gekommen und war fasziniert. Das müssen Sie sich vorstellen, 1965, das war die große Zeit der tiefen Psychologie, der Psychoanalyse. Kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit der heutigen Zeit. Und ich bin so von Institut zu Institut gepilgert und habe mir einfach so angeschaut, was da so gelehrt wird und so. Und dann kam ich ins Junginstitut und da hat man über Bilder gesprochen, da hat man über Kreativität gesprochen, da hat man über Imagination gesprochen. Das hat mich fasziniert.
Glauben Sie, dass eben, jetzt haben wir da diese Texte, 50. Todestag, dass es doch noch mehr gibt jetzt als dieses Jubiläum, die Magie der runden Zahl. Also denken Sie, da wird was überdauern?
Ja, das ist ja die Frage, die wir uns ja auch angesichts von diesem Jubiläum stellen. Was bleibt eigentlich oder was würde in der Psychotherapie fehlen, wenn es Jung nicht gäbe? Und es ist natürlich so, dass im Bereich der Psychotherapie sehr viele Konzepte von Jung übernommen worden sind. Also zum Beispiel Imagination, das ist längst nicht mehr einfach Jungsch. Oder zum Beispiel dieses ganze Arbeiten mit Bildern, das hat in der Psychotherapie seinen vollen Platz. Aber ich glaube gerade, dass diese auch eher kulturwissenschaftlichen Aspekte und was er so grundsätzlich zum Menschen sagt, Menschenbild und so weiter, das kann ich mir gut vorstellen, dass das wieder eine noch größere Bedeutung bekommt. Im Moment ist der Burnout ein Thema. Und Burnout ist ja auch die Frage, hat die Sinnlosigkeit eigentlich einen Sinn? Oder vom Sinn der Sinnlosigkeit, also dieses Suchen nach Sinn. Und das ist ja natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der Jungschen Psychologie, weil diese ganzen Entwicklungen, Individuationsprozess, mit dem geht der Mensch um, weil er Sinnerfahrung haben möchte. Also von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Jung ist ja schon ein bisschen anachronistisch in einer Zeit, wo alles durchökonomisiert ist, eben wo man jung sein muss, wo man ein Second Life hat im Internet und so weiter. Da kann man sich ja fragen, hat da eine Psychologie aus dem letzten Jahrhundert überhaupt noch eine Chance? Können wir auch vorstellen, dass sie auch eine Chance hat, weil Individuationsprozess ist ja auch der Versuch, sehr viele Fragmente der eigenen Persönlichkeit zu integrieren. Und je individueller unsere Gesellschaft wird oder je individualistischer, umso mehr sind wir ja eigentlich auch Fragmente. Und möglicherweise kommt auch von daher eine neue Sicht auf die Jungsche Psychologie.
Sie haben jetzt von Individuation gesprochen. Prozess ist eigentlich ja auch ein wichtiges Stichwort bei C.G. Jung, haben wir jetzt gar nicht besprochen, ist ja auch nicht alles möglich. Dann haben Sie vom Fragmentierten gesprochen. Wäre denn diese Individuation oder dieser Prozess eine Möglichkeit der Fragmentierung etwas entgegenzusetzen, denn schließlich leiden ja viele Menschen darunter, dass sie so zerbröselt leben.
Ja, der Individuationsprozess als Prozess versucht ja die verschiedenen Fragmente, die wir haben und die wir sind, immer wieder in eine Ganzheit einzubinden. Also immer wieder zu versuchen, sie dem Leben zu integrieren, aber auch gewisse Dinge wieder abzustoßen. Also das ist im Grunde genommen ein Prozess der Integration und aber auch des Loslassens. Deshalb habe ich auch den Eindruck, das könnte eben für viele Individuen heute wichtig sein. Und dieses Integrieren geht ja über die Symbole. Also es ist nicht eine bewusste Haltung oder eine bewusste Handlung, sondern indem man sich den Symbolen zuwendet, werden immer wieder Dinge, die sich eben nur symbolisch äußern können, wieder ans Bewusstsein angeschlossen werden oder können wieder ins Gefühl kommen.
Was für Dinge können sich nur symbolisch äußern?
Das Symbolverständnis von Jung ist, dass etwas, was in der ganz materiellen Welt ist, aber auch einen Hintergrund hat. Nehmen Sie einen Ring. Ring ist ein Stück Metall, aber der Ring bedeutet etwas. Und jetzt, wir haben zum Beispiel Träume, eben wir haben Gedankeneinfälle, wir können auch eine Lebenssituation als Symbol verstehen. Und in dem Moment, wo wir etwas symbolisch verstehen, können wir wieder einen größeren Zusammenhang schaffen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.